Es brennt. Das ist die neue Klimarealität. Zehntausende müssen im Süden und Westen Europas evakuiert werden. Die Brände sind kaum in den Griff zu bekommen. Auch in Deutschland gibt es häufiger Feuerwetter. Was das ist und wie wir uns besser vorbereiten können, darüber sprechen wir heute im Klima-Update. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klima-Nachrichten-Podcast von Klimareporter und der taz. Und wir sprechen hier über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der taz. Und ich spreche heute mit Verena Kern, sie ist Chefredakteurin von Klimareporter. Hallo.
Hallo Susanne. Ihr hört die Folge vom 31. Juli 2026 und das sind heute unsere drei Themen. Zuerst beschäftigen wir uns mit den extremen Waldbränden in Frankreich, Spanien und weiteren Ländern der Mittelmeerregion und mit der Frage, was das mit dem Klimawandel zu tun hat. Dann geht es um die extremen Profite, die große Öl- und Gaskonzerne als Folge des Irankriegs einfahren. Und zum Schluss haben wir noch eine gute Nachricht. Es gibt nun endlich ein Recht auf Reparatur. Was das bedeutet und wo es noch einige Kritikpunkte gibt, darüber reden wir gleich.
Ja, in vielen südeuropäischen Ländern lodern extreme Feuer. Ganze Orte werden geräumt, Zehntausende Menschen evakuiert. Frankreich, Spanien, Griechenland, Türkei, Italien, also vor allem die europäische Mittelmeerregion ist betroffen. Aber auch in Deutschland gibt es Brände, wenn auch bisher jetzt nicht so großflächig und dramatisch. Also vor kurzem hier bei uns in der Nähe zum Beispiel, also in der Nähe von Berlin, in Jüterbock auf einem ehemaligen Militärgelände oder auch gerade in Hainburg-Heinstadt in Südhessen. Und das hat natürlich mit dem Klimawandel zu tun.
Genau. Teilweise gibt es da sogar schon ganz aktuelle Forschungsergebnisse. Die extremen Brände in Frankreich sind durch die Klimakrise mindestens doppelt so wahrscheinlich geworden. In Spanien sogar 20-mal so wahrscheinlich. Echt krass. Das hat die Gruppe World Weather Attribution ermittelt, gerade jetzt. Und ganz allgemein ist es so, dass Tage mit Feuerwetter im weltweiten Schnitt zunehmen. Feuerwetter, das heißt, es ist heiß, es ist trocken, es ist windig. Denn diese Kombination, die macht Brände so gefährlich, lässt sie sich besonders krass ausbreiten.
Die Anzahl solcher Tage mit eben dann extrem hohem Waldbrandrisiko, die hat sich weltweit in weniger als 50 Jahren fast verdreifacht. Da gab es Anfang des Jahres eine Studie, die ist im Fachmagazin Science Advances veröffentlicht worden. Und die AutorInnen, die schreiben auch, der Anstieg ist zu großen Teilen eben auf den von Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen.
Genau, zwischen 1979 und 1994 gab es laut der Studie jährlich durchschnittlich 22 Tage mit Feuerwetter. 22 ist auch nicht wenig. 2023 und 2024 sei die Zahl aber auf über 60 Tage gestiegen. Ja, das ist wirklich sehr viel. Fast überall auf der Welt gibt es diesen klaren Aufwärtstrend. Ganz besonders stark betroffen ist Südamerika. Es gibt eine Ausnahme in Südostasien. Da war ein Rückgang der Feuerwettertage zu verzeichnen.
Interessant, oder? Und ja, ob und wie stark es brennt, das hängt, by the way, natürlich nicht nur vom Wetter ab. Also in Ländern im subsaharischen Afrika zum Beispiel, da gibt es auch durch ein Bevölkerungswachstum immer mehr Zersiedlung und das hat sicherlich etliche ökologische Effekte, auch negative. Aber was Brände angeht, die breiten sich dann halt einfach nicht so aus, wenn da nicht nur offene Savanne mit ganz viel brennbarem Material ist, sondern eben hier und da auch eine Straße oder auch Äcker, die zwar gut brennen, aber deren BesitzerInnen sie natürlich viel mehr überwachen, als das jetzt in der Natur der Fall wäre.
Ja, und dann entsteht Feuer ja gar nicht so oft auf natürliche Weise, wie sagen wir, durch Blitzeinschläge, sondern vor allem durch menschliches Zutun. Ich denke, das ist auch durch Studien abgesichert. Da gibt's Unfälle wie durch glimmende Zigarettenstummel, da gibt's aber auch Brandlegungen und vor allem, ja, systematische Brandrodung. Im brasilianischen Amazonas-Regenwald sind die Brände 2025 zum Beispiel auf ein historisches Tief zurückgegangen. Ja, das lag dann immer noch bei gut 3 Millionen Hektar, ist auch eine Riesenfläche. Aber das ist die bislang kleinste Fläche seit Beginn der Aufzeichnungen 1983. Das hat das Überwachungsnetzwerk MAP Biomass kürzlich mitgeteilt. Zum Vergleich, im Vorjahr sind knapp 16 Millionen Hektar abgebrannt im Amazonas-Regenwald. Das war der bisherige Höchststand.
Ja, damals hatte eine wirklich beispiellose Dürre eben die Ausbreitung von den Bränden wiederum befördert. Und dann kam die Regenzeit verspätet. Aber sie kam, sie verlagerte sich also noch in das Jahr 2025 rein und hat da wiederum dann Brandrodungen in manchen Gebieten verhindert. Und genau, da auch weniger Waldflächen abgeholzt wurden, stand weniger Brennmaterial zur Verfügung. Und dann hat wohl auch das Ausmaß der Brände 2024 die Bevölkerung dermaßen geschockt, dass viele mitgeholfen haben, das Ausbreiten neuer Brände zu verhindern. Also das ist zumindest das Fazit, das MAP Biomass da zieht. Der aktuell amtierende Präsident Lula da Silva hat sich den Waldschutz und auch den Kampf gegen illegale Rodungen aktiv auf die Fahnen geschrieben. Jetzt sind natürlich im Herbst schon wieder Wahlen, also mal sehen, wie sich der politische Wind dann dreht oder ob er sich dreht.
Ja, und das geht uns übrigens genauso auch in Deutschland an. Auch wir sind hier auf eine Politik angewiesen, die uns besser auf die zunehmenden Waldbrandrisiken vorbereitet. Denn es ist ja wirklich gut nachgewiesen, es kommt auch darauf an, wie robust der Wald ist, auf den so ein Feuer trifft. Und da kann man ganz schwer pauschal für die ganze Welt sagen, was gilt und was nicht, denn Flora, Fauna, Klima und Böden sind ja überall unterschiedlich.
Ungefähr kann man aber sagen, Laub- oder Mischwälder brennen in der Regel nicht so leicht wie Nadelwälder. Und aber eine von Dürre und Borkenkäfer gebeutelte Fichtenmonokultur, die brennt noch mal schlimmer als ein gesunder Fichtenforst. Feuchte Landschaften brennen nicht so leicht wie ausgetrocknete. Und da geht auch schon einiges politisch auch manchmal in die richtige Richtung. Also Steffi Lemke hat ja in der Ampelregierung damals als grüne Umweltministerin das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz aufgesetzt, das sich genau um solche Fragen dreht. Und Carsten Schneider von der SPD, also ihr Nachfolger jetzt bei Schwarz-Rot, der führt das auch weiter.
Ja, und dann geht's auf der nächsten Seite aber auch noch darum, wie gut die Feuerwehr vorbereitet ist. ExpertInnen raten zum Ausbau von Frühwarnsystemen und zum Beispiel zu mehr Training und zu der geeigneten Ausstattung der Feuerwehrleute für Waldbrände im Gegensatz zu klassischen Gebäudebränden. Macht ja auch Sinn. Also insgesamt ist das eine facettenreiche Gemengelage, könnte man sagen. Aber grundsätzlich, was hilft, das sind Klimaschutz, gesunde Wälder, ein konsequentes Vorgehen gegen Brandlegung und Brandrodung und auch eine gut ausgestattete Feuerwehr.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema für heute und zwar gucken wir auf die Verursacherseite, könnte man sagen, nämlich auf die großen Öl- und Gaskonzerne, die mit ihrem Geschäftsmodell, man kann es nicht anders sagen, die Klimakrise anheizen und zum großen Teil mit verursachen. Und durch den Iran-Krieg sind die Preise für Öl und Gas ja extrem gestiegen. Um es konkret zu machen, beim Öl lag der Preis Anfang des Jahres bei rund 60 US-Dollar pro Barrel. Ein Barrel, das sind so 159 Liter. Und dann schoss der Preis hoch auf weit über 100 Dollar. So viel wie noch nie zuvor. Und heute kostet der Barrel knapp 90 Dollar. Also auch immer noch ja, deutlich höher. Und bei so einer Verteuerung, da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass auch die Profite der fossilen Energiekonzerne deutlich steigen bzw. schon gestiegen sind.
Die Entwicklungsorganisation Oxfam, die hat sich das mal genauer angeschaut und in dieser Woche dazu Zahlen vorgelegt. Und diese Zahlen sind, ja, ich weiß gar nicht, welches Wort ich da benutzen soll, schockierend, erschreckend, wirklich ein Hammer. Vielleicht alles ein bisschen. Nach den Oxfam-Berechnungen werden sich die Nettogewinne der großen Öl- und Gaskonzerne im zweiten Quartal des Jahres im Vergleich zum ersten Quartal verdoppeln. Und wohlgemerkt, gemeint sind Nettogewinne. Also das ist das, was übrig bleibt, wenn alle Ausgaben, Steuern und Kosten abgezogen wurden.
Oxfam hat sich da jetzt nicht alle Öl- und Gaskonzerne und Firmen angeschaut, die es irgendwie gibt, aber eben die sechs größten der Welt. Und diese sechs Unternehmen werden ihren Nettogewinn laut dieser Oxfam-Studie von 23 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal auf 45 Milliarden US-Dollar jetzt im gerade zu Ende gegangenen zweiten Quartal steigern.
Ja, und wenn man sich jetzt nur die ganz Großen in dieser Liste anschaut, dann ist der Gewinnsprung sogar noch größer. Chevron wird seine Gewinne demnach vervierfachen auf 1200 US-Dollar pro Sekunde. Pro Sekunde, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bei ExxonMobil ist es eine Verdreifachung auf 1800 US-Dollar pro Sekunde. Ja, und von Shell ist gerade die Meldung gekommen, dass das Unternehmen im zweiten Quartal dreimal so viel Gewinn eingefahren hat als im Vorjahreszeitraum. Das waren jetzt sehr viele Zahlen, aber ich denke, man muss diese Zahlen auch mal hören, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie extrem hoch die Renditen in diesem Bereich sind. Und aus Klimasicht ist das natürlich ein Riesenproblem, weil um die Klimakrise einzudämmen, müssen wir ja wegkommen von den fossilen Energien und damit aufhören, Öl, Gas und auch Kohle zu verbrennen. Und das wird aber noch schwieriger, als es sowieso schon ist, wenn mit diesen klimaschädlichen Geschäftsmodellen so viel Geld zu verdienen ist und die Renditen so hoch sind.
Genau, und Oxfam fordert deshalb eine Übergewinnsteuer. Die soll so aussehen, dass bei fossilen Unternehmen Steuern von mindestens 50% auf alle Unternehmensgewinne erhoben werden, die über einer Rendite von 3% liegen. Das könnte etwa 400 Milliarden US-Dollar pro Jahr einbringen, rechnet Oxfam vor. Also wenn man alle der fast 600 fossilen Konzerne weltweit zu besteuern würde. Und mit diesem Geld könnte man dann praktisch die gesamte Klimaanpassung im globalen Süden finanzieren, was ja ein Arbeitsschwerpunkt von Oxfam ist. Also bei den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die selber wiederum kaum was zur Klimakrise beigetragen haben und aus denen auch nebenbei gesagt keiner von diesen großen Fossilkonzernen kommt, aber die eben ganz besonders unter ihren Folgen leiden. Oder man könnte die Einnahmen auch, sagen wir mal, zu Hause im eigenen Land, also da, wo die Konzerne tatsächlich sitzen, Großbritannien, USA und so weiter, nutzen. Italien, Frankreich war jetzt auch dabei, unter diesen genannten Konzernen. Also man könnte natürlich auch dort jeweils Energiewende und Klimaschutz sozial gerechter gestalten.
Ja, das wäre auch nicht schlecht. Deutschland, Italien, Spanien, Portugal und Österreich, die haben der EU-Kommission im April einen Brief geschrieben und gefordert, die Kommission soll eine europaweite Steuer auf Übergewinne prüfen. Die Kommission lehnt das aber bislang ab und sagt, es sollen die EU-Länder selber machen. Aber da gibt es von der Bundesregierung bislang keine Pläne. Ein Vorschlag der Grünen für eine branchenunabhängige nationale Übergewinnsteuer, die ist gerade im Finanzausschuss des Bundestags gescheitert. Und zwar mit den Stimmen von Union, SPD und auch AfD.
Es gibt aber auch einen kleinen Lichtblick. Weil die Benzinpreise so hoch sind, kaufen die Leute mehr Elektroautos. Also das zeigt tatsächlich eine Auswertung der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers über Neuzulassungen in 43 Ländern weltweit, die jetzt gerade aktuell veröffentlicht wurde. Und da sieht man Rekordzahlen bei den Zulassungen von reinen Elektroautos. Also auch nicht nur von Hybridautos, die auch noch einen Verbrennungsmotor haben. Weltweit, in der EU und auch in Deutschland. Und die hohen Spritpreise, die führen sogar zu einem Zuwachs im lange vor sich hin dümpelnden Gebrauchtwagenmarkt bei E-Autos. Also in Deutschland hat sich der Anteil der gebrauchten E-Fahrzeuge seit Mai 2025 auf über 6% im Mai 2026 verdoppelt. Das ist natürlich ja auch immer noch relativ wenig, aber immerhin bewegt sich da was.
Ja, genau. Und noch etwas, auch die Deutsche Bahn profitiert von den hohen Benzinpreisen im Moment. Zum ersten Mal seit 7 Jahren hat die Bahn im ersten Halbjahr keine Verluste gemacht, sondern tatsächlich schwarze Zahlen geschrieben, weil so viele PendlerInnen umgestiegen sind auf das klimafreundlichere Verkehrsmittel. Ja, und wir bleiben bei den guten Nachrichten, auch bei unserem dritten Thema. Ab heute gibt es in Deutschland ein Recht auf Reparatur. Damit hat die Bundesregierung eine EU-Richtlinie umgesetzt. Hersteller müssen ihre Produkte zukünftig so bauen, dass sie repariert werden können, und zwar zu einem angemessenen Preis.
Ja, da kann man nur sagen, endlich. Ne? Und ja, wie groß das Problem unseres ja gesamtgesellschaftlich schlampigen Umgangs mit unseren planetaren Ressourcen ist, das illustriert ja auch ganz schön der Erdüberlastungstag, der übrigens auch just in dieser Woche war, nämlich jetzt am Donnerstag, also am 30. Juli.
Ja, ganz genau. Das heißt, die Welt hat jetzt schon seit Jahresbeginn so viele Ressourcen aufgebraucht, wie für ein Jahr angemessen wären. Und das liegt natürlich unter anderem an der Wegwerfkultur, Wegwerfgesellschaft, in der Wegwerfen und Neukaufen leider oft billiger oder zumindest einfacher ist als reparieren oder recyceln.
Ja, genau. Also bislang lohnt sich das schlicht oft nicht. Also manchmal macht man es dann aus Gewissensgründen trotzdem, aber das tut dann schon weh. Also bei einem alten Laptop von mir war das zum Beispiel mal, da war was am Scharnier kaputt, aber dieses kleine Teil, was wirklich kaputt war, das konnte man nicht einzeln kaufen. Also auch die Werkstatt nicht. Also da gab es nur die gesamte Laptop-Klappe inklusive Bildschirm und allem. Also es gab es nur im totalen Gesamtpaket, also der halbe Laptop neu, und das war entsprechend teuer und halt eigentlich total unnötig. Und da kann man auch verstehen, glaube ich, wenn Leute je nach Alter des Geräts vielleicht auch sagen, nee, also dann lieber was Neues. Und das soll sich jetzt ein bisschen verbessern. Das neue Gesetz, das gilt für 16 Gerätearten, vom Smartphone über Tablets, Trockner, Waschmaschinen bis hin zu E-Bikes oder E-Rollern.
Ja, die Hersteller sind demnach unter anderem verpflichtet, bestimmte Produkte mehrere Jahre zu einem angemessenen Preis zu reparieren. Ja, das ist natürlich relativ vage, was genau angemessen ist. Zum Beispiel ein halber neuer Laptop statt einer kleinen Schraube. Ja, das werden am Ende wohl Gerichte entscheiden müssen. Außerdem wird ein Anreiz für VerbraucherInnen gesetzt, sich bei einem Gerätedefekt innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist für eine Reparatur zu entscheiden, statt für ein Austauschgerät. Wer die Reparatur wählt, der bekommt dafür eine um 12 Monate verlängerte Gewährleistungsfrist. Ja, und unabhängige Werkstätten dürfen nicht durch Hardware- oder Softwareblockaden ausgeschlossen werden.
Der IT-Verband Bitkom hat die neuen Regeln schon gelobt als nachhaltig und verbraucherfreundlich. Und zum Beispiel auch die Verbraucherzentralen, die sehen das schon positiv als Schritt nach vorne. Die haben aber auch Kritik, also zum Beispiel, weil es keine Sanktionen für Unternehmen gibt, die sich halt nicht dran halten. Außerdem ist auch immer noch nicht klar gewährleistet, dass die Reparatur gegenüber dem Neukauf die ökonomisch wirklich sinnvollere Entscheidung ist. Da gibt es auch den Verein Runder Tisch Reparatur, der sich ganz konkret mit diesem Thema auseinandersetzt, und auch Umweltverbände wie den BUND, die fordern zum Beispiel einen von den Herstellern finanzierten Reparaturbonus.
In Frankreich gibt's das schon, und auch erfolgreich. Für jedes verkaufte Produkt zahlen die Hersteller in einen Topf ein, aus dem deine Reparaturen bezuschusst werden. Oder auch Weiterbildungsmaßnahmen für Werkstätten. Alles sehr sinnvoll, finde ich. Der Vorteil, das Ganze braucht keine zusätzlichen Steuergelder, die ja knapp sind. Die Preise würden möglicherweise etwas steigen, aber das wirkt ja in diesem Fall vielleicht sogar zuträglich. Denn die Reparatur wird ja wiederum günstiger, also der Anreiz, ein Altgerät zu reparieren, statt ein neues zu kaufen, der steigt weiter.
Das war das Klima-Update für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de. Und zum Schluss möchten wir uns noch bei allen bedanken, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützen. Und da geht diese Woche unser besonderer Dank an Bernhard Weber.
Vielen Dank auch von mir und tschüss, schönes Wochenende.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.